Wir stehen Epheser 6. Wir sind so eine große Versammlung. Sind die heute ausgegeben worden, diese Dinge?
Ja.
Sollte nächstes Mal für Mission sein. Haben Sie alle Testamente überall, Bibeln? Vielleicht können wir noch ausgeben. Heipi, liegen am Stuhl, hinten sind noch Bibeln. Oh, bitte gebt mal, hält mal einer mit, dass jeder... Wir müssen einen Text in der Hand haben, alle. Am Eingang liegen immer Testamente. Da oben auf der Heizung. Wir stehen Epheser 6. Sie müssen heute schon den Text vor sich haben, sonst können Sie schlecht folgen. Denn ich darf noch mal sagen, dass ist hier, diese Bibelstunde ist nicht gedacht als Evangelisationsversammlung, sondern ist gedacht für solche, die einen Anfang gemacht haben im Glauben, dass sie tiefer wachsen im Worte Gottes. Und darum will ich es gründlich auslegen. Sie erinnern sich, dass der Apostel Paulus im Epheserbrief, den wir nun schon 2 Jahre besprechen, zuerst ganz groß spricht von den Grundlagen unseres Glaubens und dass er dann davon gesprochen hat, von dem neuen Leben, von dem neuen Leben der Christen. Ich bin schwer drangsaliert worden, das, was ich heute vor 14 Tagen gesagt habe, abzuschwächen oder zurückzunehmen. Ich bedauere, ich kann davon kein Wort wegnehmen. Kein Wort wegnehmen. Kein Wort. Und nun fasst Paulus das alles zu. Also das ist nun überlegt, was ich jetzt gesagt habe. Nicht? Ich bin aber gern bereit, in der 4 Augen mich darüber zu halten, was in der Bibel heißt, es wird ein Mann Vater oder verlassen. Seien Sie nicht barmherziger als Gott. Und nun fasst Paulus alles das zusammen noch einmal in den Versen, Kapitel 6, Vers 10 bis 16, 17. Und dann kommt der Abschluss. Wir lesen von Vers 10 ab. Zuletzt, meine Brüder, also zum Beschluss gleichsam, als Abschluss, Strich, Bilanz, nicht? Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Harnisch, das steht also im griechischen Wort, das heißt die Panoplia, wer griechisch kann, der versteht, die volle Ausrüstung, das ist also modern gesagt, vergessen Sie nicht die Gasmaske, nicht? So, die Vollausrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe, wissen Sie, das steht im Griechischen, bloß gegen die Methoden des Teufels, Methodias, gegen die Methoden des Teufels, hat Luther gleich glänzend übersetzt, die listigen Anläufe, nicht? Aber Griechen hat die Methoden des Teufels, Teufel Methode in seiner Sache. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis der Welt herrschen, mit den bösen Geistern und im Himmel. Um deswillen ergreift die Vollrüstung Gottes. Meine Freunde, ich stelle mir vor, ein Mensch, der also nicht im Wort Gottes lebt. Nicht mehr so ein Pastor wie ich, der geht von morgen bis abend Wort Gottes um, der lebt in dieser Atmosphäre. Dem ist das nichts Besonderes, wenn da vom Teufel die Rede ist. Aber ich stelle mir also vor, ein moderner Mensch, ein Ingenieur oder ein Kaufmann oder ein Arbeiter, was weiß ich, eine Hausfrau, deren Normallektüre, sagen wir, die Bildzeitung ist, nicht wahr, die sich am Kino fortbildet und so, kriegt das zu hören. Die würde sagen, was ist, was? Der Teufel! Fürsten und Gewaltige, die in der Finsternis der Welt herrschen, böse Geister und im Himmel, reinstes Mittelalter. Höchstens 14. Jahrhundert, nicht wahr? So was gibt's doch gar nicht. Darüber sind wir raus. Lieben Freunde, jetzt muss ich Ihnen mal ein paar Worte sagen über die Stellung zur Bibel. Sehen Sie, es gibt 2 Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. Die eine Möglichkeit, also das ist mein erstes, was ich sagen will, dass es befremdlich klingt, alles, nicht? Und dass wir darum einfach mal Stellung nehmen müssen zur Bibel. Es gibt zwei Methoden, die Bibel zu lesen. Die eine ist die, dass ich ausgehe von meinem Erfahrungsbereich. Da sage ich, in meinem Erfahrungsbereich, da gibt es also Straßenbahn und Autos und böse Nachbarn und Radio und alles Mögliche, aber kein Teufel. Also stimmt das nicht, also ist die Bibel ein überholtes Buch, also ist sie fertig. Theologen sagen in dem Fall, wir entmythologisieren noch, aber ein Mensch der modernen Zeit wird sich ja nicht die Mühe machen, den Rest dann noch aufzuglauben, nicht? Der wird den ganzen Plunder dann wegwerfen. Das ist die eine Möglichkeit. Verstehen Sie, das von meinem Erfahrungsbereich aus die Bibel beurteilt und sah, das klappt nicht zusammen, das ist nichts, fertig. Die andere Möglichkeit ist die, dass ich sage, hier ist das einzige Buch, das mir über meinen Erfahrungsbereich hinaus Auskunft geben kann, das mir also wirklich sagen kann, was der Sinn des Lebens ist, das mir ernsthaft Auskunft geben kann über einen lebendigen Gott. Das ist das einzige Buch, das mir die Wahrheiten mitteilen kann, die der Naturwissenschaft verschlossen sind. Denn es ist für Naturwissenschaft unmöglich, ins Bereich der Teufels vorzubringen. Da kann er nichts feststellen, verstehen Sie? Das ist die andere Möglichkeit, dass ich sage, dies ist das einzige Buch, das mir Auskunft gibt über das, was meinen blinden, stumpfen Sinnen verschlossen ist. Und darum will ich jetzt nicht sagen, das ist unmöglich, sondern ich will hören, was da gesagt wird. Da werden dauernd Sachen gesagt, die unerhört sind. Da werden dauernd Sachen gesagt in dieser Bibel, die allem widersprechen, was wir sonst denken. Verstehen Sie? Und ich habe den zweiten Weg gewählt. Ich bin überzeugt, dass die Bibel schrecklich wichtig ist für uns. Kein Buch kann sie ersetzen. Kein Buch sonst kann mir Auskunft geben, wer der Sohn Gottes ist. Kein Buch kann mir wirklich Auskunft geben über Gott. Wenn ich zum Beispiel denke, was im Faust für ein Gallimathen, diese großartige Dichtung der Faust, nicht? Ich lasse ja nichts auf meinen Landsmann Goethe kommen, was meinen Sie? Aber welch ein Unsinn über Gott im Faust steht, das geht auf keine Kuhhaut, nicht? Das geht auf keine Kuhhaut. Schöne Worte, Schaum und Worte. Gefühl ist alles, um Nebel, Sonnenglut, wie heißt das da, nicht wahr? Name, Schall und Rauch. Was ist das alles von Gallimathias? Wer jetzt streben, sich gemütigen können, wir, das ist ja unerhört, nicht? Die letzte Szene im Faust. Das ist ein solcher Schaum, ein solches Gewirr von sämtlichen Ideologien, die denkbar sind. Da sage ich, da geht mir auf. Die Bibel ist das einzige Buch, das über Gott und über göttliche Dinge Auskunft geben kann. Verstehen Sie, ich muss mir entschließen, welche Stellung ich der Bibel gegenüber einnehmen will. Wenn ich also diese erste, nicht sehr imponierende Stellung einnehmen will, dass ich sage, mein Erfahrungsbereich ist also für alles maßgebend, da kommen also Dämonen, Teufel nicht vor, dann können Sie Bibel wegwerfen. Ne? Aber mir kommt das offen gestanden ein ganz klein bisschen kleinkariert vor. Ne? Dass ich mich selber zum Maß aller Dinge mache, ne? Dass ich mich selber zum Maß aller Dinge, kommt mir ein bisschen kleinkariert vor. Ich habe mich entschlossen, den anderen Weg zu gehen. Ich bin überzeugt, dass die Bibel uns Wahrheit verkündet über Dinge, die wir von selber nicht wissen können. Die wir, verstehen Sie, von selber nicht wissen können. Und die wir einfach hören müssen und lernen müssen und annehmen müssen. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen wollte. Das Zweite, hier lernen wir wirklich Neues. Es ist interessant, dass die Bibel nicht nur spricht vom lebendigen Gott, der sich in Jesus klar und hell geoffenbart hat, sondern dass sie spricht von einer Welt Gottes, das heißt von Engeln. Sehen Sie, gerade im Epheserbrief, darf ich Sie nochmal daran erinnern, hatten wir ein paar Mal von Engeln gesprochen, Epheser 1, Vers 21. Da ist von Jesus Christus die Rede, den Gott erweckt hat und gesetzt seine Rechten im Himmel über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden. Nicht allein dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Da ist also die Rede von einer Engelwelt, in der es Abstufungen, in der es Hierarchien, in der es verschiedene Machtstufen gibt. Das sind Dinge, die wir nicht fassen können. Aber wenn wir die Offenbarung lesen, wird es uns sehr deutlich gemacht, nicht? Viel tausendmal tausend Engel. Es kommt im Neuen Testament Engel Gabriel vor, der sich sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Nicht irgendeiner, sondern der vor Gott steht, ein besonderer Engel. Und dann war im Epheserbrief nochmal Kapitel 3, Vers 10 die Rede von Engeln. Auf das jetzt kund würde den Fürstentümern und Herrschaften im Himmel. Und ebenso wie im Neuen Testament, in diesem Epheserbrief, die Rede ist von Engelwelten, so ist auch die Rede von Teufel und einer völlig gegliederten Welt der Dämonen. Bitte werfen Sie jetzt einmal alle diese komisch-närrischen Vorstellungen über den Haufen. Sowohl von Mephisto als Gründgens, nicht? Sowohl von Märchenbüchern, wo also Leute im Kochpott gesotten werden und Teufelchen mit Schwänzen und Schwefelgeruch sie piesacken. Bitte werfen Sie mal das alles über Bord. Und horchen Sie mal, was die Bibel sagt. Sie sagt hier, Vers 11, es gibt einen Teufel, eine persönliche Macht des Bösen. Wollen Sie die Bibel vor sich haben, bitte, und Vers 12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit, jetzt will ich es Ihnen wörtlich sagen, wie es im Griechischen steht. Luther hat es nicht nur einfach stur übersetzt, sondern in gutes Deutsch gegossen. Aber wir verstehen manches besser, wenn wir noch mal ganz wörtlich übersetzen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten, gegen Gewaltige, gegen Weltherren, gegen, das heißt wörtlich, gegen die Geistlichkeit des Bösen. Gegen die Geistlichkeit des Bösen. Das sind also vier Gruppen genannt, die unterm Teufel stehen. Jetzt möchte ich also Sie nicht in eine furchtbare Dämonologie einweihen. Ich kenne mich beim Teufel auch nicht so schrecklich aus, als darin, dass er mich gern zur Sünde verführt, nicht? Und dann muss ich hinterher Leute um Verzeihung bitten und so, das ist schrecklich, nicht? Ich möchte nicht mehr sagen, als hier steht. Aber da steht, es gibt eine ganze Welt des Bösen, es gibt eine ganze Engelwelt des Bösen. Es gibt einen Teufel, eine persönliche Macht. Nie eine unbestimmte allgemeine Macht, sondern regelrechten Teufel. Und dann gibt es, wie steht hier, Fürsten und Gewaltige. Da sagt der große Bibelausleger Bengel, dessen Gnomon ein unvergängliches Werk ist. Das ist ein Bibelausleger, nur mit kurzen Bemerkungen, nicht? Da sagt er, die Fürsten und Gewaltigen, das seien so die großen dämonischen Mächte am Thron der Finsternis, die, ich sage es jetzt wörtlich, wie Bengel sagt, die gewissermaßen zu Hause bleiben in der Finsternis, während die, 14 fort, die Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, und die bösen Geister im Himmel, das sind gleichsam die umherstreifen und dafür sorgen, dass das Reich der Finsternis wächst und blüht und gedeiht. Mehr möchte ich jetzt da nicht sagen. Als das deutlich wird, das haben wir von Natur nicht gewusst, dass es wirklich Teufel gibt und Mächte der Finsternis, große Mächte am Thron der Finsternis und starke böse Geister, Herren der Welt, Weltherrscher, die hier dafür sorgen, dass dem Teufel seine Suppe nicht kalt wird. Und nun brauchen Sie ja bloß mal meine Zeitung zu lesen, um zu kapieren, dass man eigentlich ohne das die ganze Welt gar nicht verstehen kann. Ich sage immer bloß ein Beispiel. Wer in aller Welt will Krieg? Wissen Sie jemand, der Krieg will? Selbst der blutrünstige General sagt mir, nein, natürlich Frieden. Und wir rüsten wie die Irrsinnigen. Wir werfen ein wenig Geld in Rüstung, die ganze Welt, die uns alle ersticken. Wer will das eigentlich? Verstehen Sie? An solchen Sachen geht uns ab. Wenn ich junge Paare traue, oh, da sind so glücklich und haben sich so lieb und wir werden die Ideal-Ehe haben. Nach 3 Jahren, da kratzen sich die Augen aus, nicht mehr? Und ich bin froh und ich bin meistens froh, wenn sie das nicht tun und dann sind sie ins Alters-Ehe, nicht? Staubige Alters-Ehe. Oh, da ist ja kein Glanz mehr drüber dann, nicht? Wie kommt das eigentlich? Warum wird alles, was wir wollen, kaputt gemacht? Warum geht alles, jetzt sag ich, zum Teufel, weil er die Hände drin hat? Weil er die Hände drin hat. Buchstäblich drin hat. Dies etwas, was wir nicht selber ausdenken konnten. Es ist interessant, dass Paulus nun hier sagt, dass diese bösen Geister, die also ausgesandt sind, nicht? Diese Weltherren, die Herren der Welt, wenn man es im Griechischen liest, ist es noch viel eindrücklicher, da steht wirklich ein Wort. Die Weltherren. Die Weltherren. Ne? Das ist ja toll, wir sind zwischendurch, der Khrushchev und Eisenhower, der Weltherren. Wenn ihr sagt, die Weltherren, das sind die dritte Garnitur Teufel, das sind die Weltherren. Wissen Sie, es gibt neue Aspekte, nicht? Dass sie in der Finsternis herrschen. Sie verstehen, dass das Wort Finsternis hier natürlich bildlich gemeint ist. Wie die Bibel das Wort Finsternis immer braucht. Als der Herr Jesus gefangen genommen wurde, da sagt er, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Das sagt er nicht, weil es 12 Uhr nachts war, sondern Gott ist Licht. Gott ist Licht. Und je weiter von Gott weg, desto dunkler. Und die Welt der Dämonen ist die Welt der absoluten Finsternis, wo es kein Gut und Böse mehr gibt, nicht? Wo Gottes Strahlen nicht hinkommen. Und sie regieren in der Finsternis dieser Welt. Das hat er gesagt. In der Finsternis dieser Welt. In der Finsternis dieser Welt. Da wollen wir singen, wenn es Frühling wird, wie der Mais gekommen, wie bist schön, du weite, weite Welt. Wir raffen uns auf und wollen lebensbejahend werden, nicht? Es kommt immer neue idealistische Bewegungen, die es den Menschen doch sagen. Du musst lebensbejahend werden, als gut die Menschen glauben. Wir möchten und gerne raffen uns auf. Und wenn wir ernst machen, dann wissen wir, was Quatsch ist. Finsternis dieser Welt. Und nun überlegen Sie mal, Moment, ich möchte bei einer Minute Pause machen. Wo Sie in der Finsternis dieser Welt drinstecken. Das ist das Zweite. Das Dritte, was ich Ihnen sagen möchte, ist dies. Die Bibel lehrt uns neue Dinge, aber sie sagt uns das immer bloß so weit. Ich möchte über Teufel noch mehr wissen. Die Bibel sagt uns immer nur so viel, als wir für unser praktisches Leben brauchen. Es gibt in der Bibel überhaupt keine spekulativen Dinge. Überhaupt keine spekulativen Dinge. Sondern sie sagt uns immer nur so viel, als wir unser praktisches Leben brauchen. Es gibt in der Bibel meiner Meinung nach überhaupt nichts, was nicht sofort in Beziehung auf mein praktisches Glaubens- und Alltagsleben gesagt ist. Wenn von der Wiederkunft Jesu die Rede ist, dann heißt wachet. Nee? Mensch, lass dich doch nicht von den zeitlichen Ereignissen gefangen nehmen. Schau aus nach der Wiederkunft Jesu. Verstehen Sie? Was auch sei. Das regt mich zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas so ein bisschen auf. Die können so richtig spekulativ stundenlang an Bibelworten rumkrabbeln. Das hat gar keine Beziehung zu meinem Leben. Nicht? Und das heißt, die Bibel hundertprozentig missverstehen. Es wird uns in der Bibel gar nichts gesagt, was nicht indirekter, also was nicht Münze, praktische Münze ist. Drücke ich mich deutlich aus, nicht? Ich kann mich so schlecht ausdrücken. Meine Mutter sagt, ja, ich stottere und hat sie bestimmt recht gehabt. Ja. Also mir ist das so groß, zum Beispiel gerade bei den letzten Dingen, bei dem, was die Offenbarung sagt. Sehen Sie, seitdem es gläubige Christen gibt, die sich beschäftigen mit den letzten Dingen, also mit Wiederkunft Jesu und tausendjährigen Reichen, Auferstehung der Toten, Weltgericht, seitdem, das sage ich jetzt mal den erfahrenen Christen unter uns, seitdem kloppen sich Christen darüber, ob die Entrückung der Gläubigen geschieht vor der großen Trübsal, nach der großen Trübsal. Haben Sie darüber schon gehört? Können sich nie einigen, das heißt in der Bibel nicht klar gelehrt. Und es ist so wundervoll, dass die Bibel sowas ganz offen lässt und sagt, sei du bereit, was eben gesagt wird, wenn die Stürme kommen, dass du nicht entwurzelt wirst. Nicht? Es gibt eine Entrückung der Gläubigen, aber die kommt es schon eben gar nicht gesagt. Verstehen Sie, es gibt gar keine spekulativen Dinge, verstehen Sie, was ich meine, die ich rein intellektuell wälzen könnte in der Bibel. So sind immer in mein Gewissen gezielt und zu meinem praktischen Leben ausgerichtet. Und das gilt nun auch, was hier vom Teufel gesagt ist. Hier kriegen wir nicht eine Theorie über den Teufel vorgesetzt, sondern es wird uns gesagt, wir sind im Kampfe Tag und Nacht. Du, wenn du Jesus gehören willst, dann mach dir klar, da kriegst du einen tollen Gegner. Da kriegst du einen tollen Gegner. Ich erzähle so gern, wie ich Student war. Da hatten wir einen Professor Hering, Gott habe ihn selig, er ist in der Ewigkeit. Er war ein lieber Mann und hatte die Gabe langweiler und wucherte mit seinem Funde gewaltig. Und da hatten wir, das war also nach dem Ersten Weltkrieg, und da gab es kein elektrisches Licht. Und da kam man morgens von 7 bis 8, hatten wir da Kollegen, 7 bis 8, und da schläft man anständig am Ende nicht. Und dann mit jedem Kerzchen, eine Weihnachtskerze, das war also goldig, nicht? Und dann die murmelnde Stimme von dem Professor da rein. Dogmatik. Ich höre es noch vor mir. Paragraph 17. Angeliologie, die Lehre von den Engeln. Das gehört zur Mythologie aller Religion, dass man sich geflügelte Wesen vorstellt. Es gibt sie nicht. Paragraph 18. Dämonologie, die Lehre von den Teufeln. Es gibt keine Teufel. Und soweit wir also nicht schliefen, hörten wir. Und verstehen Sie, Paragraph sowieso. So spricht die Bibel nicht von Engeln, nicht von Teufeln, nicht von Gott und nicht von Menschen. Paragraph sowieso. Nicht mehr so als Lehre, dass einem nichts angeht. Sondern wenn die Bibel uns von Teufeln spricht, dann nicht Paragraph so und so viel. Sondern überleg dir bei deiner Bekehrung, ob du es riskieren willst. Von dieser Front der Finsternis auf die Seite Jesu Christi zu treten. Denn das musst du dir klar machen, eine Bekehrung zu dem Mann von Golgatha ist nicht bloß eine Änderung deiner Weltanschauung, nicht nur sogar, was sehr viel ist, eine Änderung deines ganzen bisherigen Lebens, sondern du trittst auf eine völlig neue Front. Du machst dir den Teufel zum Feinde, überleg dir das. So, das sind ja praktische Sachen, gesehen? Davon ist die Rede. Wenn einer 35 Jahre Pfarrer ist, so viele Beispiele gibt es einfach gar nicht, als dass er immer neue aufbringen könnte. Verstehen Sie? Und darum muss ich ab und zu ganz bärtige alte Geschichten erzählen, von denen meine Freunde dann sagen, die Jungs sind da brutal drin, nicht? Die etwas ältere Gemeinde hier darf dann schlafen, die diese Geschichte nicht kennen, die hören sie. Die Geschichte, die ich tausendmal erzählt, von dem treuen schwarzen Kutscher, den ein Herr, also es war schon im vorigen Jahrhundert, wo es noch keine Autos gab, den ein amerikanischer Herr hatte, seinen treuen Jim, und der war ein Christ. Und dann fahren sie mal miteinander, und da sagt der Herr so etwas gemütlich, raucht seine Zigarre, na Jim, wie geht es denn? Und da sagt der Jim, nicht sehr gut, ich habe so viel Anfechtung. Haha, lacht der, Anfechtungen, ich sowas höre, habe ich nichts mit zu tun. Hab ich nichts mit zu tun, Jim. Kannst du sehen, was für ein Blödsinn ist, wenn man Christ ist? Da kommt man bloß in lauter dumme Geschichten rein. Gib den ganzen Quatsch auf. Und der Jim sagt kein Wort. Und kurze Zeit nachher sind sie auf der Yacht, in dem Boot, sie wollen Enten jagen. Und dann geht's, Bruder, was hoch, ich verstehe nicht viel von der Yacht, da ist Paul mehr Fachmann. Da geht also, oder Kurt oder wer, alle, wir sind ein Haufen Jäger, glaube ich, unter uns. Da geht also so eine Enten da hoch und der mit Schrot da rein und drei Enten, die sind also tot und zwei flattern weg. Und da sagt der Herr, Jim, Jim, los rudern, hinter denen her, die wollen uns abhauen. Da sagt der Jim und lässt die Ruder liegen. Herr, lass uns doch erstmal die Toten einsammeln, die haben wir. Da sagt der Herr, du bist doch richtig ein dummer Schwarzer. Die Toten haben wir sowieso, aber die wollen uns durchgehen, hinter denen musst du hergehen. Und da lässt der Herr Jim die Ruder immer noch liegen und sagt, Herr, so ist es mit dem Christentum. Die geistlich Toten hat der Teufel sowieso. Die braucht er nicht anzufechten. Die kennen keine Anfechtungen. Die hat er sicher. Aber wenn ihm einer entrinnen will, wenn einer selig werden will, einer Kind Gottes werden will, wenn einer einen Heiland sucht, dann heißt aber hinterher, und dann gibt's Anfechtungen. Hat der Herr kapiert, nicht? Wenn Sie in Anfechtungen kommen, sagt der Petrus sogar, dann freut euch ein Zeichen, dass ihr also auf die richtige Front geraten seid. Nicht? Aber ich komme auf meinen Gedanken zurück. Es gibt in der Bibel also auch keine spekulative Lehre über die Finsternis, sondern die Bibel sagt uns, wenn du Christ werden willst, wenn du diesem König der Könige gehören willst, diesem Herrn Jesus, dann macht dir klar, was das bedeutet. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit, und nun kommt die ganze Aufzählung. Und sehen Sie, eigentlich hat Luther ja das sehr gut übersetzt, aber ein bisschen ist bei der deutschen Übersetzung doch verloren gegangen. Und darf ich Ihnen mal so wörtlich sagen, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten, gegen Gewaltige, gegen Weltherrscher, die in der Finsternis sind, gegen böse Geister im Himmel. Wenn man das Griechische liest, prosteta, dann kommt das unheimlich raus, schon im Ton des griechischen Wörtlein ist das mehr, dieses gegen, pros, man hat ein Klirren. Als wenn die große Armee Napoleons marschiert, nicht? Pros, gegen. Und als ich heute Morgen da dran saß, oder Mittag und das vorbereitete, da bin ich einen Moment erschrocken und habe gedacht, was für ein unerhörtes Wagnis ist es, Christ zu werden. Was für ein unerhörtes Wagnis ist es, Christ zu werden. Dass dieser Name christlich so billig ausgeboten wird bei uns in Westdeutschland, ist entsetzlich. Ich wäre bereit, dieser christlichen Partei alles zu geben, was ich besitze, wenn sie das christlich streichen wollte aus ihrem Programm. Ich habe nichts gegen die Programme, ich bin nicht parteipolitisch. Aber das christlich gehört hier nicht hin. Es gibt keine christliche Partei. Das ist viel zu große Sache. Christ werden heißt, dem Teufel und seinem ganzen Herr den Krieg erklären. Und wie kann man so eine große Sache übernehmen, wenn man nicht wirklich begriffen hat, dass der Mann von Golgatha ein wirklicher Erlöser ist und dass sein Blut wirklich loskauft und dass sein Opfer wirklich mich zum Kind Gottes macht. Es gibt so eine merkwürdige Geschichte in der Apostelgeschichte, wo ein paar Leute, die von Paulus den Namen Jesus hörten und sahen, dass eine große Macht drin war, die Söhne des Käfers, und dann haben sie damit gespielt und haben in dem Namen Jesu Dämonen austreiben wollen. Müssen wir lesen, Apostelgeschichte. Und da heißt es einmal, dass diese Dämonen über sie hergefallen sind, und es war für sie einmal eine schreckliche Sache. Und da ging mir auf, Man kann eigentlich mit Christentum nicht spielen. Da kann man keine Experimente machen, sondern Jesus, der Sohn Gottes, dessen Blut für mich geflossen ist, kann mein Herz so überwinden, dass ich glaube, er ist wirklich stärker als alles und gewaltig und ihm gehörig. Und im Augenblick hat der Teufel kein Recht mehr an mich. Es ist in diesen Tagen ein Büchlein erschienen von einem Mann namens Pawelczyk. Der ist vom Westdeutschen Jungmännerbund als Jugendwacht nach Ghana geschickt worden. Wissen Sie, es ist eine schöne Sache, dass die Westdeutsche Jungmännerwelt einen Sekretär bezahlt, der höhere Schulearbeit in Ghana machen soll. Überlegt, da gibt es einen Haufen höhere Schulen, nicht? Und da macht er eine CVM-Arbeit. Und da hat er von seinen jungen Freunden ein paar Gebete gesammelt und hat die drucken lassen. Das Buch heißt Ich liege auf meiner Matte und bete. Kleines Heftchen im Aufsatzverlag. Und ich habe meinen Bekalern da am Samstag mal eins vorgelesen, das hat uns doll beeindruckt. Da betet ein junger Mann, wissen Sie, die haben ja doch aus der Steinzeit einen Sprung getan ins 20. Jahrhundert, wofür wir also 2000 Jahre brauchten. Das haben die also in 5 Jahren gemacht, ne? Der kommt aus dem Urwald zur höheren Schule nun. In seinem Urwalddorf gibt's noch Zauberer. Und sein ganzes Dorf glaubt an den Zauber, an den Juju. Und nun hören sie, er ist Christ geworden. Und nun wird ihm mitgeteilt, hör, wenn du nicht umkehrst, dann machen wir einen Juju gegen dich. Und dann wird ihm mitgeteilt, jetzt machen wir den Juju, den Zauber gegen dich. Und nun kommt das Ganze, möchte durch Jahrhunderte vererbte Grauen vor der Macht der Dämonen und der Zauberer auf diesen Jungen zu. Sie trommeln, ich höre die Trommeln, sie machen den Juju gegen mich. Sie werden mich töten mit ihrem Zauber. Und doch, Herr, heißt so ungefähr, ich will jetzt nicht einen anderen Zauberer um Hilfe angehen, sondern jetzt kommt drauf an, jetzt rechne ich nur mit dir, nur mit dir, nur mit dir. Du bist stark, Halleluja, ich rechne nur mit dir. Wie ein Junge plötzlich, wie die ganze dämonische Welt auf ihn zukommt. Wo er nun vor der Frage steht, es gibt andere Zauber, die einen Gegenzauber machen können. So hat er es von Jugend auf gelernt, nicht? Nun auf einmal, dass alles weg wird. Ich rechne mit, was ich geglaubt habe. Der am Kreuz für mich gestorben ist, der ist wirklich Erlöser. Und dann geht mich der Teufel mit seinem ganzen Hirn nicht mehr. Ich möchte so gern deutlich machen, was ich so bei dieser Vorbereitung empfunden habe. Was es für eine große Sache ist, Christ zu sein. Ne? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ich habe es nicht nur mit meinen Unarten zu tun. Und mit den Schwierigkeiten der Menschen, die ich lieb haben soll. Sondern ich bin errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in neues Reich, in das Reich des Sohnes Gottes. Und nun stürmt die Hölle gegen mich ran. Und kann nicht machen, weil aus dem 5. Psalm, weil der Herr die Gerechten mit seiner Gnade deckt, wie mit einem Schilde. Das ist die Situation der Christen. Hier haben es also nicht um theoretische Erwägungen, sondern um wirklich hineingeführt werden, was Christenstand ist. Eine sehr praktische Sache. Und fangen Sie nicht an, Christ zu werden, wenn Sie nicht wirklich sich im Heiland dann ganz ausliefern wollen und ganz auf ihn vertrauen. Christ kann man nicht spielen. Man kann sich die Arme Jesu werfen, seine ganzen Schwachheiten ihm alter Vertrauen schenken und sagen, ich kann nichts garantieren, ich habe so einen labilen Charakter, aber ich will dir gehören. Und dann ist man im Augenblick auf der anderen Front und gerettet von den listigen Anläufen des Teufels. Der nächste Punkt, den ich Ihnen sagen möchte, ist dies. Wir haben es also nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Wollen Sie mal bitte, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, das ist der nächste Punkt.
wir müssen uns da ein bisschen reindenken, die Situation des Paulus. Er ist im Gefängnis. Sein eigenes Volk Israel in seiner Verstockung hat ihn ins Gefängnis gebracht. Und nun hat er 2 Jahre in Caesarea gesessen. Mein Gott, ich habe in Zellen gesessen. Ich weiß, wie lange 4 Wochen werden können. Mir wissen, das Schreckliche ist, wenn man weiß, ich bin zu 5 Jahren verurteilt, da können Sie rechnen. Aber dieses Unbestimmt, dieses Grausame. Er hat unbestimmt 2 Jahre in Caesarea gesessen und dann nach Rom verschleppt. Und wie lange der sitzt, wissen wir nicht. Da ist jeder Tag sehr lang. Und da kann der Grimm hochkommen gegen diese Ältesten Israels, die ihn gebracht haben. Oder gegen diese sturen, dumpfen römischen Soldaten. Für einen geistigen Menschen wie Paulus muss es sehr schwer sein, dauernd von diesem völligen Doofheit umgeben zu sein, nicht? Er hat es mit Prätorianern zu tun, mit alten Kommisköpfen, mit Unteroffizieren. Wissen Sie? Nichts gegen Unteroffiziere, aber ich danke Gott, dass Sie in die Bücher schreiben, nicht? Wenn Sie es täten, wäre die Welt noch schlimmer dran. Und ich war in dieser Atmosphäre, muss dieser Paulus nun leben, dieser völlig ungeistige. Ich kann mir vorstellen, dass da ab und zu ein Zorn kommt, und ich rede aus der eigenen Erfahrung, nicht? Und dann macht er sich klar, mit denen habe ich es im Grunde gar nicht zu tun. Dass ich lahmgelegt bin, da sind andere Mächte am Werke. Und Gott hat ihnen Raum gegeben. Wir haben nie mit Fleisch und Blut zu tun. Verstehen Sie von der Situation des Paulus her, zunächst wird mir das Wort sehr deutlich, und vielleicht, wenn wir Verfolgungszeiten kommen, wird es uns so auch sehr wertvoll werden. Ich denke manchmal, ich habe einen Freund des Dr. Chambon in Zürich, der war Pfarrer der französisch reformierten Gemeinde in Berlin während des Nazireichs, ist jetzt in der Schweiz. Der schrieb mir vor einiger Zeit, ich habe schlaflose Nächte über die Entwicklung der Kirche in Deutschland. Was war die Kirche im Kampf, also als die bekennende Kirche aufstand, als die Pfarrer in Gefängnissen waren, als man nur durchgab, Bekenntnisversammlungen, nicht? Und da war die Westfalen alle voll, und dann hörten die Menschen stundenlang das Evangelium an, und in Gefangenenlager, da kamen die Männer zu Bibelstunden, zu Tausenden, und das ist alles verspielt und vertan, nicht? Im Religionsunterricht kriegen die Jungs beigebogen, dass die Bibel mythologisiert werden muss und das natürlich nicht alles ernst nehmen muss. Da schrieb Dr. Chambon, ich weine manchmal nachts und habe schlaflose Nächte um die Kirche in Deutschland. Und ich habe nur schreiben können, so geht mir es auch. Der Unglaube, die Kritik an der Bibel, nicht? Allmählich so als Evangelium verbreitet wird. Da könnte ihm der Hut hochgehen, ne? Da sitzt ein junger Bursche vor mir am letzten Sonntag. Da sag ich, bin völlig abgekommen, die Bibel zu lesen. Wissen Sie, unser Religionsunterricht hat das alles so madig gemacht. Das ist also gar kein Religionsunterricht, aber ein Religionsunterricht, der bloß dafür da ist, die Bibel schlecht zu machen, nicht? Wozu das noch? Und dann wird mir so ein Wort so groß, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Hier sind nicht ein paar verblendete Leute am Werke, sondern selbstverständlich steht eine Kirche des Evangeliums unterm Bombardement des Teufels. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Machen wir uns das ganz klar. Und nun schenke Gott, dass in diesem großen Kampf ein paar Leute hier im Weiglaus ganz einfach, das ist ausdrücke, von Jesus an Land gezogen werden, froh werden an diesem Heiland und glauben, sein Blut hat mich reingemacht und macht mich rein und hat mich erkauft und ich gehöre ihm wirklich und er ist stärker als alle Mächte der Finsternis. Ich muss noch zum Schluss das Wort auslegen, das ganz im Anfang steht. Seid stark in dem Herrn. Nachdem ich das ausgeführt habe, kommt es uns fast komisch vor, wenn uns gesagt wird, seid stark. Nicht, es ist mir gerade deutlich geworden, dass ich diesen Mächten der Finsternis gegenüber nicht stark sein kann. Wie soll ich, nicht? Wie soll ich? Ich kann keine Sünde allein überwinden. Ich habe mal mir das selber klar zu machen versucht, was es heißt, seid stark in dem Herrn. Und zwar an einem Beispiel, also Sie wissen, dass ihm der Krieg zu Ende ging dadurch, dass ein Flugzeug mit einer Atombombe nach Hiroshima flog und dieses Ding abwarf. Der Pilot, das haben Sie in der Zeitung gelesen, der kommt ja immer wieder in die Irrenanstalt, also, der war immer schon ein sehr sensitiver, schwacher Mensch. Und der soll einen Weltkrieg von Riesennationen mit einem Schlag beendigen. Unmögliche Vorstellung. Dieser eine Mann. Er soll mit einem Schlag 65.000 Menschen umbringen. So unmöglich. Und doch ist er so stark, dass er es kann. Er drückt auf den Knopf, die Atombombe fällt und er beendigt den Krieg und 65.000 Menschen kommen um. Das heißt, in sich war er ganz schwach. Aber dieser Knopfdruck, und nun war er so stark, den Krieg der Weltmächte zu beendigen. Verstehen Sie? Und das ist mir ein Bild für die Christen. In mir selber bin ich so schwach, ich kann dem Teufel nicht einmal widerstehen in der Versuchungsstunde. Ich würde heute abfallen, glaube ich, wenn es auf mich alleine ankäme. So schwach bin ich. Als ich mich bekehrte, war mein erstes Gebet, Herr Jesus, ich liebe mich dir aus, aber ich kann nichts versprechen. Ich habe einen labilen Charakter. Davon war ich immer überzeugt, dass ich so schwach bin. Aber in dem Herrn, ich darf glauben und beten. Herr Jesus, ich gehöre dir, damit kann ich einen Tag anfangen. Lass mich diesen Tag dir gehören. Du hast mich doch erkauft. Da drücke ich auf den Knopf und nun bin ich stark, dass ich die ganze Hölle lahmlege, wie der fliegende Hiroshima einen Krieg lahmlegt. Verstehen Sie? Das schwache Christ ist dadurch, dass er Jesus, nicht ein Herrgott, ich bitte Sie, dass er Jesus anrufen darf und sein ganz Vertrauen ihm schenkt, auf einmal ganz stark, dass er die ganze Welt der Finsternis für sich lahmlegt.